Hier ist eine Halbzeit mit. Wir sitzen uns gegenüber diesmal. Wir sehen uns. Ossi, was haben wir auf der Karte?
Wir sehen uns und sind trotzdem ein Stück weit traurig, weil es unseren Scheich, unser aller Scheich erwischt hat. Er ist nicht mehr auf Platz 1 auf der Liste der reichsten Scheichs dieser Welt, was uns sehr traurig und wütend zugleich macht. Ebenso wie die Tatsache, dass der Eisvogel nicht zur Wahl zum Vogel des Jahres steht. Und wir reden ganz nebenbei auch noch über Fußball, nämlich über die Nationalmannschaft vor den anstehenden Länderspielen und über eines der Talente, eines der größten Talente, glaube ich, des deutschen Fußballs, Youssoufa Moukoko.
Das alles im Schatten des Nashorns und des Hasens und der Torte. Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorp.
Hallo und moin moin aus Hamburg. Mein Name ist Heiko Ostendorp und am anderen Ende der Leitung. Nein, mir gegenüber
sitzt am anderen Ende des Tisches
sitzt Wolf Christoph Fuß. Herzlich willkommen zu Eine Halbzeit mit.
Hier ist Eine Halbzeit mit. Ich freue mich wahnsinnig. Endlich sitze ich mal mit dir zusammen im Hotelzimmer. Das habe ich mir immer gewünscht.
Aber wirklich, oder? Weißt du, wie viele Leute diesen Satz schon gesagt haben?
Zu dir?
Na, ist wirklich schön. Also wir sitzen nicht auf dem Schoß, aber auch nicht weit voneinander entfernt.
1,50 Abstand.
1,50 so, Abstand, gefordert ist. Genau, aber ohne Maske. Und ja, wollen über das reden, was uns und euch natürlich da draußen so bewegt. Erstmal vielleicht, warum wir in Hamburg sind. Ich bin hier mit der Nationalmannschaft unterwegs. Morgen ist Länderspiel gegen Rumänien, der Kracher.
Morgen bedeutet Freitag.
Morgen bedeutet Freitag, richtig.
Und vielleicht war es auch gestern oder vorgestern.
Genau, und Wolf ist hier unter anderem auch, um unserer Party beizuwohnen, unserer Network Night, die wir heute Abend starten, haben wir letztes Mal schon erwähnt. Wird hoffentlich ein bunter Abend. Ich gehe stark davon aus, Wolf. Du bist in Form.
Ja, ich bin in Form. Ich bin in ausgesprochen guter Frühform und auch Spätform und ich freue mich. Und ich freue mich. Wir haben viele, also was ich an Gästeliste weiß, Halleluja. Das verspricht bunt zu werden und auch lang.
Du hast, ich habe heute bei Facebook, wenn es denn gerade mal wieder geht, habe ich eine so eine Erinnerung bekommen. Heute vor einem Jahr waren wir tatsächlich in Köln und haben das Gleiche gemacht.
Ist es so?
Ja, war tatsächlich heute.
Heute vor einem Jahr.
Ja, bei Poldi in der Lukas Podolski Straßenkicker Base, heißt das gute Ding, glaube ich, in der Soccerhalle von Poldi, hatten da auch einen bunten Abend. Da war es eher im seriösen Bereich, muss man sagen.
Na, das ist ja auch heute. Ja. Also das eine schließt ja das andere nicht aus. Es wird sehr seriös heute. Da bin ich so sicher, war ich mir noch nie.
Ja, wir hatten damals einen spektakulären Abend, fand ich. Unter anderem war Lars Stindl da, Christoph Kramer, Poldi, Rainer Kallmund, Christoph Daum, Britta Heidemann, Barbara Graffati, Simon Zoller, Laura von Torra. Ja. Wen habe ich noch vergessen, Wolf? Es war.
Uwe Krupp, genau. Ja. Wen hast du heute? Wer ist heute noch da? Also ich und du, also die beiden Heißdüsen von einer Halbzeit mit.
Genau, und sonstiger Podcast-Abfall, Abfallprodukt, würde ich sagen. Nee, wir haben tatsächlich auch eine schöne Liste. Wir haben Europameister dabei, wir haben den HSV anwesend. Wir haben
Laura. St. Pauli ist nicht in der Stadt.
St. Pauli ist leider nicht in der Stadt, genau. Die spielen heute Abend beim SC Freiburg die Stadioneröffnung. Wir haben letztes Mal über das Dreisam, deine Anekdoten aus den Katakomben des Dreisamstadions und den starken Kaffee von Volker Finke schon geredet.
Hey, Wolfuß, komm, wir machen mal Selfie. Ja, weiß ich noch. Das ist nicht zu verwechseln mit A-Sky.
Das war ja auf Schalke. Die sind auch tatsächlich in der Nähe. Die spielen nämlich heute in Lübeck.
Ja?
Ja, ein Testspiel. Vielleicht kehren die auf dem Rückweg auch noch kurz.
Das würde ich nicht komplett ausschließen. Zumindest wenn sie es gewinnen. Ja.
Wie blickst du sonst auf die bevorstehenden Länderspiele? Ich denke, da gibt's jetzt sportlich wenig Zweifel, glaube ich.
Nein, daran, das ist ja alles vielversprechend. Das muss man sagen. Also wir haben, denke ich, nach den ersten Länderspielen ja schon drüber gesprochen. Es braucht halt Gegner von europäischem Format, um es wirklich einschätzen zu können. Also im Moment würde ich sagen, es ist alles auf einem guten Weg. Sané nähert sich seiner Topform. Das ist sicher Verdienst von Nagelsmann, aber eben auch von Hansi Flick, die immer auf ihn gesetzt haben. Die Abwehr findet sich, Hummels ist nicht mehr dabei. Im Moment auf Sicht, oder doch? Du hebst die Hand?
Ich heb die Hand, weil das finde ich mit das spannendste Thema ist, ja. wie sich diese Abwehr in Zukunft gestaltet. Ja. Weil ehrlicherweise, ich habe nochmal nachgeschaut, seit 2014 war es wirklich fast in jedem Spiel so, dass Deutschland ein Gegentor kassiert hat.
Ja.
Und ja auch bei der Europameisterschaft, selbst gegen Gegner wie Ungarn und so, hat's ja geklingelt. Und so ein Matthias Ginter, mit dem wir gestern einen Termin hatten, der jetzt einmal nicht dabei war wegen Corona, muss ich jetzt eigentlich hinten anstellen wieder, obwohl er die drei Jahre davor gesetzt war.
Ja, aber das ist ja so ein Stück weit auch in der Leistungsgesellschaft, dann spielen halt die im Moment am besten drauf sind, oder die, von denen Hansi Flick meint, dass sie am besten drauf sind.
Sind das für dich Rüdiger, Süle?
Also habe ich jetzt sonst keine Einwände, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also man hätte jetzt auch Hummels einladen können, aber lädst du ihn ein und setzt ihn dann auf die Bank und machst das Thema vielleicht noch größer oder machst wirklich ein neues Fass auf oder sagst du, komm Mats, mach mal geschmeidig, geh mal mit dem Kind raus und mach mal einen schönen Herbstspaziergang und erhol dich, bringt ihm vielleicht auf Strecke mehr. Nochmal, ich bleib dabei, wenn die Gegner qualitativ hochwertiger werden, dann geht's um Nuancen und dann wird man möglicherweise feststellen, dass Ginter der Abwehr noch gut täte oder dass Hummels der Abwehr noch gut täte. Aber jetzt so für den Moment, lass sie sich einspielen und die sind in guter Form, also warum nicht?
Hast zwei Bullen da hinten drin, ne? Also körperlich, ja. Glaube ich, geht's besser nicht.
Ja.
Mit Rüdiger und Süle, da beißt du schon mal, da läufst du schon mal vor kaltes Eisen.
Ja.
Und dann ist ja aber auch die Außenverteidiger, da hat sich auch ein bisschen was getan. Jetzt ist Gosens verletzt, der fällt auch länger aus. Für mich die Entdeckung und auch Überraschung, zumindest auf der Position bei der letzten, bei den ersten Spielen von Hansi Flick, war Thilo Kehrer, der auf links gespielt hat, wo er, glaube ich, vorher tatsächlich noch nie gespielt hat und das überragend gemacht hat, vor allem gegen Armenien, fand ich.
Wobei auch da gilt der Spruch, lass die Gegner qualitativ hochwertiger werden, dann wirst du vielleicht sehen, dass es auf der Position bessere gibt, aber wir haben ja hinten links immer konstruiert. Ja. Also auch 2014 haben wir konstruiert.
Die Ochsenkette.
Ja, und vielleicht wächst einer rein oder kristallisiert sich heraus und das umso besser. Ja.
Aber es ist eben eine, also aktuell würde ich sagen, Kehrer auf links nach den ersten Eindrücken hat sich festgespielt.
Ja.
Zumindest mal bis auf Weiteres.
Ja.
Süle, Rüdiger ebenso, spielen auch in ihren Vereinen sehr, sehr konstant. Ja. Ne? Also Rüdiger habe ich letzten Dribbling gesehen, wo er eine Vorlage zum 2-0 von Chelsea, glaube ich, gemacht hat. Da habe ich gedacht,
Beide Innenverteidiger beide Innenverteidiger haben extrem von ihren Vereinstrainern profitiert. Ja. Also seit Tuchel bei Chelsea übernommen hat, ist Rüdiger im Grunde gesetzt und er wächst und er wächst und er wächst und ist mittlerweile 4,20 Meter groß und 8,70 Meter breit, so vom Gefühl her, und hat ein unglaubliches Selbstbewusstsein, eine unglaubliche Ausstrahlung. Süle von Nagelsmann profitiert, da ging es ja darum, ob er möglicherweise den Verein im Sommer verlässt, also ob er verkauft wird oder ob er irgendwann mal verkauft wird, und mittlerweile ist er der Abwehrchef bei den Bayern. Und man sagt, na ja, also klar, die kriegen immer noch zu viele Gegentore, aber an Süle liegt's nicht.
Würdest du mit dem verlängern? Weil das hat ja jetzt auch nochmal Rummenigge gestern nochmal gesagt, ja, muss man mal abwarten und so. Wer hat mit anderen längst Nägel mit Köpfen gemacht worden, namentlich
Kimmich? Sag mir bessere Innenverteidiger.
Ja.
Also ich finde das...
Rüdiger.
Ja, klar. Ja. Also wenn du den... Das ist dann aber eine Entweder-Oder-Frage. Ja. Warum ist es kein Und? Also ich sehe keinen Grund, warum man den Vertrag von Süle nicht verlängern sollte. Also der ist auf dem Weg in die Weltklasse. Nagelsmann ist ein Förderer, kennt ihn halt wirklich auch schon ewig lang und weiß auch, wie er ihn anpacken muss. Und Süle profitiert, die Bayern profitieren, die Nationalmannschaft profitiert. Also warum sollte man den Vertrag nicht verlängern?
Also sagen wir mal, wir waren bei Kehra links, Rüdiger und Süle als Abwehrböcke gesetzt und dann rechts bleibt, glaube ich, so ein bisschen die Baustelle. Jonas Hofmann hat das zuletzt mal probiert, hat es auch gut gemacht, ist plötzlich ein neuer Konkurrent für Ginter, weil der kann da ja auch spielen, aus dem eigenen Club, auch eine etwas kuriose Situation.
Du musst halt beide Außenverteidigerpositionen, das sind ja auch die, also in Spanien spielt Jordi Alba seit gefühlt 300 Jahren hinten links, weil es gibt halt einfach keinen besseren. Ja. Also dann sagst du, komm, dann wär den Würde 40, aber du spielst immer noch Außenverteidiger bei uns. Und das muss man so ein bisschen konstruieren. Da muss dann halt auch irgendeiner, insbesondere dann, wenn man sich drauf committet, nachvollziehbarerweise Kimmich im Zentrum zu lassen, dann musst du halt hinten rechts umstellen.
Da musst du hinten rechts umstellen.
Also umstellen im Sinne von ein Stück weit improvisieren.
Und ich glaube, über die Offensive haben wir auch schon oft genug gesprochen. Ich glaube,
Klostermann, Halsberg und so weiter könnten das ja auch.
Ja, also, natürlich. Kehra kann ja auch rechts spielen. Ne?
Absolut. Also
auch überhaupt absolut. Gar kein Problem. Von daher, Material gibt es genug.
Hinten links gibt es vielleicht auch irgendwie absehbar ein Comeback von Jonas Hector. Wer weiß es denn?
Philipp Max rennt da noch rum. Ja. Gossens wird irgendwann ja auch wieder kommen. Der hat ja jetzt auch keine so schwere Verletzung.
Ja.
Ist Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle, weil ich weiß, dass er auch ab und zu zuhört. Schönen Gruß in dem Fall. Und lass uns mal so ein bisschen aber über den Tellerrand hinaus gucken. Jetzt war die Präsentation des Logos für die EM24. War schon nächstes Jahr, ist eine Winter-WM in Katar. Und wir hatten gestern ein Gespräch mit Oliver Bierhoff, wo es halt auch um diese Belastung ging. Jetzt haben wir, glaube ich, kürzlich mal, als wir unsere Podcast-Pläne auch so ein bisschen übereinander gelegt haben, darüber gesprochen, ja, nächstes Jahr, im Sommer ist ja nichts, arschgeleckt. Da ist nämlich volles Programm. Und zwar nicht nur für uns, sondern auch für die Nationalspieler. Die haben nach der letzte Spieltag ist irgendwann wie immer Mitte Mai.
Ja.
Dann sind 2 Wochen Pause und dann gibt's 4 Spiele in der Nations League
in 13 Tagen. Nations League, das habe ich überraschenderweise festgestellt, ist ja Halbfinale.
Die vor, warte kurz, 8 Monaten, glaube ich, vorher, die letzten Spiele stattgefunden haben. Ja, tatsächlich. Also jetzt mal Spaß beiseite. Es ist natürlich völlig absurd und hanebüchen. Oliver Bierhoff hat gesagt, 10 Spiele sollten eigentlich maximal im Kalender, in einem Länderspiel-Kalenderjahr stattfinden. Jetzt haben die Dreierpack im März, haben dann die 4 Spiele im Juni, die Pflicht sind. Dann bist du bei 7, hast noch mal was vor der WM und dann hast du noch eine WM mit maximal, wenn es gut läuft, 7 Spielen. Ja. Dann bist du bei fast doppelt so viel.
Wobei ich in dem Fall die Nations League, also wie du das Kind jetzt nennen willst, ist halt letztlich wurscht. Aber ich glaube schon, dass diese Spiele dann wichtig sind.
Absolut.
Also auch für Hansi Flick, um einfach mal zu gucken.
Definitiv, der wird sich auch sagen, wir sind hier
in der WM. So lang ist der Sommer ja nicht, weil die Saison nächstes Jahr ja dann im Juli startet, weil die ja im Oktober schon pausieren müssen.
Genau.
Weil dann beginnt die Abstellungspflicht für die WM.
So, das heißt, diese 4 Spiele, genau wie du sagst, werden enorm.
Wo gehen die denn dann im Trainingslager hin? Weil Seefeld kann es ja nicht werden. Da fällt, in Seefeld fällt der erste Schnee. Das muss ja irgendwo.
Da musst du weit weg eigentlich schon in die auf die Kanaren.
Ja. die Granden müssen sich ja auch erst an die Temperaturen und alles gewöhnen.
Ja, zumal es in Katar, glaube ich, knackig ist. Ne? Dann also nicht so wie im Sommer, logischerweise.
Ja, aber das ist super angenehm, glaube ich.
Ja.
Zwischen 25 und 30 Grad und so.
Und die haben ja, ich glaube, der Scheich hat ja auch die Buden klimatisiert.
Absolut.
Dann, ne?
Also absolut. Wenn jetzt, ich hab jetzt kürzlich gelesen, apropos Scheich, es gibt einen reichsten Scheich jetzt mittlerweile.
Einen neuen reichsten?
Nee, so neu ist der gar nicht. Also so neureich. Ist kein neureicher Scheich. Der war schon immer sehr, sehr reich.
Wer ist es?
Das ist hier der Newcastle-Scheich.
Ah ja. Ach ja. Der, übrigens, falls ihr denkt, ich pups die ganze Zeit. Es sind die Sessel. Danke, Wolf. Der Newcastle.
Ich hab dir ein Furzkissen.
Der Newcastle-Scheich hat unseren Scheich quasi überflügelt.
Ja.
Das ist, weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Ich hatte Tränen, als ich es gelesen habe.
Ich glaube,
Und der Mansour sicher auch.
Der mit sicher.
Was auch bedeutet, dass der arme Scheich von Paris Saint-Germain wieder noch einen runtergerutscht
ist. Auf 8 sehe ich gerade. Nur noch gute 8.
Ja, das ist ein guter 8. Platz. Also kann immer noch 8 8-mal warm essen am Tag, aber dann wird's auch schon eng.
Ja. Dann wird's wirklich eng. Aber diese Scheichrangliste, die sollten wir sowieso zu einem festen Bestandteil unseres Podcasts machen.
Ja. Tun wir ja auch. Es ist der saudische Scheich. Ne? Es ist ein saudischer Scheich.
Er ist ein reiner Saudi, glaube ich. Ja. Ein reiner Saudi-Scheich. Und ebenfalls lange Zeit fester Bestandteil unseres Podcasts, wo wir gerade dabei sind, war ja, ihr wisst es noch, treue Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, war der Eisvogel.
Ja.
Es kamen auch immer wieder Fragen auf, was macht der eigentlich, warum, wo ist der hingeflattert und so weiter. Und jetzt, haltet euch fest, seit vergangenem Mittwoch geht's wieder los, nämlich den Jahresvogel wählen bei unseren Freunden von NABU. Ihr erinnert euch, wer sich da letztes Jahr durchgesetzt hat, nämlich das Rotkehlchen, logischerweise. Und der Eisvogel, wo haben wir ihn hingepusht, Wolf? Was ist er am Ende geworden?
Ich glaube, ein guter Siebter.
Guter Siebter, also ähnlich wie der Scheich. jetzt haben Wolf und ich mal nachgeschaut. Wir bereiten uns ja mal akribisch auf diese Sendung vor. Und wollten euch natürlich dazu aufrufen, den Eisvogel wieder zu pushen. Leider steht er gar nicht zur Wahl. Also da fehlen mir die Worte.
Ja, mir auch. Ich war schockiert und auch traurig. Das muss ich sagen, dass der es nicht geschafft hat.
Nicht in die Top 5 der Kandidaten.
Ja.
Dafür der Bluthänfling dabei, der, wie man weiß.
Sprachlos, macht einen sprachlos. Das macht einen sprachlos. Was der Bluthänfling dazu zu tun hat, das weiß ich nicht.
Also der Bluthänfling knabbert gern an Körnern, kann ich dir sagen.
Ja.
Hat eine blutrote Brust, überraschenderweise, und ist doch nicht so brutal, wie sein Name vermuten lässt. Er ernährt sich nämlich ausschließlich von Samen und Körnern.
Ja.
Das eint ihn nicht mit dem Eisvogel.
Er liebt Blut.
Ich glaube, die anderen werden wir jetzt, das ist auch, gehört sich auch nicht wohl, oder? Dass wir die anderen
mein Favorit ist der Wiedehopf.
Der Wiedehopf?
Der Wiedehopf, der bringt der Braut den Blumentopf.
Wer kennt es nicht? Also mein Favorit ist auf jeden Fall ganz eindeutig die Mehlschwalbe.
Ja.
Weil die ist nämlich auch eine Langstreckenzieherin.
Das ist eine Langstreckenzieherin, so wie du.
Eine reine Langstreckenzieherin. Ja. Also damit genug. Wolf und ich sind, wie gesagt, zutiefst schockiert. Falls sich nicht jemand von NABU umgehend melden, entschuldigen und den Eisvogel auf die Liste nehmen wird das Thema für uns keines mehr sein.
Bleibt der Eisvogel für uns guter Sechster.
Genau. Wir sind ein bisschen abgewichen vom Thema, Wolf.
Ja.
Die Nationalmannschaft waren wir. Wir wollten nach vorne gucken, sprich nicht nur bis zu Katar, sondern möglicherweise sogar perspektivisch bis 2024, ja. Heim-EM.
Ja.
Aus deiner Sicht, Musiala wird dann die Anführer schon oder noch zu früh? Ich rechne für dich, ich sehe es in deinem Kopf grübeln.
Also jetzt 3,24
dann. 3,24, ja.
Beste. Oder sagen wir, zweitbeste Alter. Quatsch. Beste Alter ist
21 sogar nur.
Ja, also auf allerhöchstem Niveau. Ich meine, sind die ja jetzt schon. Das sind ja schon mehr als Alternativen.
Jetzt
also,
unglaublich nochmal, ne?
Unglaublich. Auch Musiala. Musiala ist, wenn du so willst, die Nummer 12 bei den Bayern.
Ja.
Also beim FC Bayern.
Mit 18.
Das ist die Nummer 12 mit 18 Jahren. Also wir gehen, sagen wir mal, bis zur Heim-WM, haben beide Bartwuchs. Das hilft, um auch so eine gewisse
Italienische Rohheit
auszustrahlen. Ja, also das, ich sehe die Zukunft nicht so schwarz.
Die
also,
Nähere, ne? Oder?
Ja, wir reden nach wie vor über einen fehlenden Mittelstürmer.
Ja.
Dabei bleibe ich, einen körperlich präsenten Mittelstürmer.
Ist für dich Adeyemi einer, der da...
Möglicherweise.
Hansi Flick, sorry, da ist ich nochmal unterwegs, aber Hansi Flick ja großer Fan von Adeyemi tatsächlich. Perspektivisch sicherlich einer, der sowohl bei Deutschland als auch bei Bayern dann vielleicht nochmal oder wieder landen könnte.
Was habe ich gelesen? Also es sind 3 oder 4 Vereine in Deutschland, die sich für ihn interessieren.
Was ja auch logisch ist, ist ja auch die Frage, ob der Schritt zu Bayern überhaupt der richtige wäre. Wir haben, wenn wir eben in diese Zukunftself schauen, also die Zukunftsglaskugel, ich habe gestern waren wir mit ein paar Kollegen beim Handball hier, beim HSV, gegen die Berliner Füchse.
Ja.
War ein spannendes Spiel, muss ich sagen. Letzte Sekunde Berlin das Ding gezogen. Und da haben wir danach noch ausführlich über Moukoko gesprochen, weil der sich jetzt ja auch wieder verletzt hat. Ja. Und natürlich auch einer ist, der
Moukoko ist ein super Thema, finde ich.
Ja.
Weil Moukoko wurde unter Favre immer so als der Heilsbringer gehandelt. Ja. Warum bringt er den nicht von Anfang an? Warum spielt er denn nicht? Weil er 15 ist oder weil er 16 ist und nicht in der Lage ist, das Klavier von Borussia Dortmund rein zu tragen. So, jetzt neue Saison, neuer Trainer, Moukoko vor seiner Verletzung auf der Bank, immer mal wieder punktuell reingeworfen. Bei der Verletzung von Haaland, kurz vor dem Duell bei Borussia Mönchengladbach, von Beginn an mit dabei, weil einziger Mittelstürmer, aber mit Bedacht und ohne Druck. Und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt Verletzung lassen wir mal außen vor, jetzt fängt er an und kann wachsen in den erwachsenen Fußball hinein. Kann sich die notwendige Härte, die notwendige Erfahrung in einem funktionierenden Konstrukt und nicht in einem Heilsbringerstatus. Weil ich habe, ehrlich, wir haben ja häufig im Zusammenhang mit diesem Podcast darüber gesprochen, dass ganz viel halt in so ganz junge rein interpretiert wird. Ganz, ganz viel Hoffnungen. Das ist ja unmöglich für jemanden, der 15 oder 16 ist, dem zu entsprechen. So im Schatten von Haaland zu wachsen. Ich meine, wenn der Haaland nächstes Jahr tatsächlich gehen sollte, dann ist ja Moukoko immer noch keine 18.
Ja, richtig.
Also dann ist er gerade 17. Hat aber zu dem Zeitpunkt einfach schon dann wahrscheinlich 30, 35, vielleicht 40 Bundesligaspiele. Er ist 20, wenn er 20 ist und er bleibt einigermaßen fit und gesund, hat er 150 Bundesligaspiele.
Aber das ist genau die Frage. Ist es denn so, dass er die so oder so machen wird, weil man es einfach von ihm erwartet und weil
Na, ich glaube schon, dass er und dadurch, dass er im Schatten wächst, hast du nicht jedes Jahr aufs Neue die Diskussion, welcher Scheich holt ihn? Der von Newcastle United möglicherweise jetzt.
Aus der Portokasse.
Das übrigens, wir machen jetzt Späßchen darüber. Aber das wird kommen. Also der Newcastle-Scheich wird irgendwann sagen, so Freunde, auf die Schatulle, jetzt gibt's Feuer im Nordosten von England. Newcastle, großer Verein, St. James' Park, stimmungsvolles Stadion. Das über kurz oder lang wird da zumindest mal wirtschaftlich eine neue Fußballgroßmacht heranwachsen. Das dauert noch einen Moment. Aber wenn der ernst macht, wird's heiß in England.
Neben dem Big City.
Ja, ja, absolut, absolut, absolut.
Aber um nochmal auf Moukoko zurückzukommen, also was man hört und was auch mein Eindruck ist von den Sachen, die ich zumindest sehe, die sich ja dann auf die Spiele von Borussia Dortmund beschränken, ist es so, dass er jetzt in einer Phase ist, wo er, ich will nicht sagen abfällt, aber wo man merkt, dass er eben noch 16 ist, was ja total normal ist.
Darf man merken.
Genau, darf man merken. Ja. Aber es war ja Jahre, monatelang, also fast jahrelang so, dass jeder gedacht hat, ab dem Moment, wo der die große Bühne betritt, wird der alles in Grund und Boden schießen.
Ja.
Und das ist einfach nicht der Fall.
Aber wer hat das gedacht?
Ja, ich nenne es mal die Öffentlichkeit.
Ich habe es nicht gedacht.
Ja, es war halt,
also die Öffentlichkeit außer mir.
Die Öffentlichkeit außer dir, ja. Nein, das ist ja genau ein Teil des Problems gewesen. Du hast ja auch oft gesagt, gewarnt, da zu früh die Trauben zu hoch zu hängen. Es gibt genügend Beispiele. Aber ich glaube auch, dass er jetzt auf einem normalen Weg ist. Und das ist vielleicht das,
ganz genau,
das Gute.
Ganz genau.
Weil ich nenne dir nochmal ein Beispiel, der in dem Zusammenhang ja auch gerne genannt wird, Ødegaard.
Ja.
Der macht ja aktuell eine, also ich will es nicht sagen überragende, aber eine sehr, sehr gute Karriere.
Ja,
der ist gesetzt mit Mittelfeldchef bei Arsenal, mit Anfang 20, was er ist. Und wenn der nicht vor 5 Jahren so oder 7 Jahren so gehypt worden wäre, würdest du sagen, alles top. Und jetzt, wenn du über ihn sprichst oder was liest, dann denkst du immer, der wäre in der Versenkung verschwunden,
weil er sich bei Real Madrid nicht durchgesetzt hat.
Genau, das musst du dir aber zugute
ergehen lassen. Was ist mit euch los? Ich hab den kennengelernt in Ødegaard mal im Hotel, da hatte mir Jan Arge Fjordhoff da den vorgestellt.
Okay.
Also, ich hätte ihn jetzt nicht als Ødegaard erkannt. Da war er 17 oder so, 16 oder so. Und ehrlicherweise guckst du den an und siehst jetzt, also du siehst es den Leuten ja nicht an, aber das war jetzt keiner, wo ich das Gefühl hatte, okay, der reißt jetzt Real Madrid an einem Tag ein und baut es dann wieder auf nach seinem Gusto.
Ja.
Und bei Musiala war ja nie ein Heilsbringer, sondern Musiala wurde in ein funktionierendes Gefüge organisch mit eingebaut, einfach aufgrund seiner Fähigkeiten. Und jetzt kann man drüber reden, Jogi Löw, ich fand das nicht gut von Jogi Löw, dass er ihn in England dann ganz spät gebracht hat, weil da hat er ihm, glaube ich, keinen Gefallen mitgetan, weil dann lass ihn weg. Oder aber du bist so überzeugt von ihm, dann gib ihm namhafte Einsatzzeiten. Aber wenn das Spiel verloren ist, ihn nochmal 5 Minuten quasi in Wembley, wo die Atmosphäre ohnehin feindselig war, dann nochmal reinzuschmeißen, eher kontraproduktiv, geschenkt. Aber der wächst in diese Rolle rein und irgendwann spielt er von Anfang an wie selbstverständlich und dann hat er seine Position und dann ist er in so einer Hot Rotation drin und spielt mal und spielt mal nicht und wird mal eingewechselt und spielt mal von Anfang an und kann so sein Portfolio erweitern und zu einem klasse Spieler reifen, der mit seinen Anlagen und seinen Fähigkeiten schon ist. Und die Chance hat Moukoko bis jetzt noch nicht gehabt.
Also ja, genau.
Die wird ihm jetzt gegeben, so wie Rose ihn einsetzen kann, weil das Konzept funktioniert und auch die Spieler funktionieren.
Aber ich stelle halt immer noch wieder fest, und
mich echauffiere, du.
Ja, und das ist dieses Ödegaard-Phänomen, was ich meine. Jetzt hat er mal von Anfang an gespielt, der Moukoko, oder kommt dann mal für 30, 40 Minuten rein.
Ja.
Und wenn ich mich dann mit Leuten unterhalte, sagst du, ja, siehst du ja, reicht ja nicht,
ja.
So nach dem Motto. Ja, aber das ist ja Quatsch.
Ja.
Der ist halt mit 16.
Nach dem Spiel in Gladbach sprechen mich wahnsinnig viele Dortmunder an und sagen, das ist doch kein Bundesliga-Spieler.
Siehst du, genau das.
Was ist denn mit dir nicht richtig? Der ist 16. Er ist 16. Das ist,
Da musst du vor Stolz platzen, dass der jede Minute, die der in der Mannschaft auf dem Platz steht.
Dass der mit 16 Jahren in so einem Spiel einfach spielt. Aber wenn das die Erwartungshaltung ist.
Aber das ist genau das, was ich meine. Das ist die Erwartungshaltung. Der Preis ist bei Ödegaard jetzt auch. Der ist ja Karriereeinbruch. Der ist Stammspieler bei Arsenal London mit Anfang 20.
Ja.
Also hat, glaube ich, schon 2, 3 ganz gute Verträge unterschrieben. Das heißt, der hat auch schon ausgesorgt jetzt für das sich und seine.
Ja, alle, die ganze Familie und auch folgende Generationen, 3, 4.
Ja, also was so. Und das finde ich so schade. Und die Befürchtung habe ich bei Moukoko eben auch, dass wenn der jetzt, wie du sagst, mit Anfang 20 150 Bundesliga-Spiele gemacht hat, aber da nicht auf der rechten Seite auf dem Papier noch 125 Tore daneben stehen, dann heißt es, naja.
Ja.
Naja.
Ja, absolut.
Und da ist es, haben es dann vielleicht eben genannte Musialas und Wirtzens dann doch einen Ticken leichter, weil sie nicht so mit diesen mega, mega XXXL-Vorschuss-Lorbeeren da irgendwie gehypt wurden.
Ja.
Ich meine, wenn ich den Wirt sehe, da geht mir jedes Mal das Herz auf. Ja. Ne? Also ich finde den noch besser als Havertz in dem Alter. Ich finde den noch einen Tick torgefährlicher. Tatsächlich. Ich meine, der hat jetzt auch, was hat er diese Saison jetzt schon?
Das sind was für 2 Granaten.
Ja, wirklich.
Also Havertz und Wirtz, ist ja wirklich.
Ja. Und da beißen sie sich bei deinen Kölnern auch noch ein bisschen, glaube ich, in den Hintern.
Ja, ich glaube, da gab es, wie viel? 100.000, 50.000 Euro?
200.000
Euro Ausbildungsentschädigung.
Ja.
Ja, bravo.
Aber immerhin.
Bravo.
Sage ich da.
Bravo.
Immerhin.
Da haben sie den Keller vom Geisbockheim saniert.
Ja, und ich meine, wenn dann so ein Ehrenmann wie Rudi Völler durchaus einer ist, sogar sein Wort brechen muss, weil es gibt ja diese Vereinbarung zwischen FC, Gladbach und Leverkusen, dass die sich keine Nachwuchsspieler abwerben, die der andere Verein ausgebildet hat. Und beim Wirtz musste Völler halt sagen, naja, der ist halt so gut, dann machen wir es halt trotzdem, ist mir scheißegal.
Ja.
So, wenn du dann die 100 Millionen irgendwann kriegst, dann werden bei Leverkusen nicht viele sagen, das war ein Fehler, was du da gemacht hast.
Ja.
Aber ich glaube auch, da ist Deutschland mit Blick auf 22 und erst recht auf 24 noch extrem gut aufgestellt.
Finde ich auch.
Weil ja, ich glaube auch diese Kimmichs und Goretzkas und so, die müssen jetzt halt auch irgendwann mal ein gutes Turnier spielen, weil das haben sie bislang allesamt
noch nicht. Aber es ist ihnen zuzutrauen, ehrlich.
Eben, das meine ich. Die brennen ja darauf, dass sie es jetzt mal auf größter Bühne dann auch in der Nationalmannschaft zeigen können.
Ja.
Und ich glaube, die sind dann halt auch so weit.
Ja. Ja.
Denen tut es vielleicht gut, dass so ein Kroos nicht mehr dabei ist. Kann ich mir sogar vorstellen, dass vielleicht ein Boateng nicht mehr dabei ist. Das kann ich mir schon vorstellen, weil das sind jetzt die, und ich glaube, da ist Hansi Flick eben wieder genau der Richtige, der die so vorbereiten oder sukzessive auf diesen Punkt mit denen hinarbeiten wird, dass das dann die Leader sind auf dem Platz.
Du hast halt jetzt wirklich das Gefühl, es wächst was.
Ja, genau.
Und du hattest in den letzten Jahren das Gefühl, da wird der Stillstand verwaltet. Und dann ging es nur noch kurz vor knapp darum, irgendwie auf die Schnelle ad hoc
Baustellen
noch
zu
irgendwie,
schließen
und noch irgendwie Feuer zu löschen.
Ja. Genau.
Und dann hast du eins gelöscht, dann ging woanders, ging wieder eins hoch. Also, und trotzdem bleibe ich dabei, das, was ich jetzt schon zweimal gesagt habe, es braucht qualitativ hochwertige Gegner. Es braucht Duelle mit guten und sehr guten Mannschaften.
Die haben ja eben, um nochmal auf diese Spiele zurückzukommen, im März sind ja Freundschaftsspiele, da sind sie auf der Suche. Ich nehme an, da wird so in der Kategorie Brasilien, Argentinien
muss irgendwas kommen, zwingend.
Und in der Nations League hast du natürlich auch zumindest zwei, glaube ich, bessere Gegner als sie jetzt in der,
Ist das schon gelost?
Ich habe mich jetzt damit beschäftigt.
Nachdem das deinen nächsten Sommer beeinflusst.
Genau, weil es meine Planung extrem einfach ist. Und es wird erst gelost und es muss ja die alte Nations League jetzt erstmal zu Ende spielen.
Ja, wann ist denn da das Finale?
Was jetzt am Sonntag.
Ach, ja. Ist schon Finale. Also das ging ja dann doch schnell.
Das ging ja, dafür, dass die 8 Monate gar nicht gespielt haben, ging es jetzt ganz schön zügig.
Jetzt müssen wir aber auch fertig machen. So lange gewartet, jetzt müssen wir mal langsam mal fertig machen.
Ja, und am Ende kommt so, die Spanier sind ja jetzt im Finale, kommt so, dass Deutschland sich als Nations League-Sieger Ausscheider dann noch feiern lassen kann. Also die haben ja dann gegen den Nations League-Sieger 6-0 verloren. Also dann war ja doch alles vielleicht gar nicht so schlimm.
Was? Ja, habe ich jetzt nicht verstanden. Sag nochmal.
Also pass auf, wenn Spanien das Ding gewinnt.
Ach so, ja, okay, jetzt habe ich es verstanden.
Dann kann Jogi Löw sich nochmal melden von der Insel mit.
Was macht eigentlich Jogi Löw?
Das ist eine gute und berechtigte Frage.
Hast du ein Team an Investigativjournalisten an seinen Hacken kleben?
Es besteht aus mir. Nein, es ist tatsächlich so, dass das Thema jetzt nochmal aufkam. Der gute Mann genießt das Leben, was ich weiß. Reist ein bisschen durch die Gegend, pendelt zwischen Berlin und Freiburg, wenn er in Deutschland ist. Mhm. Hat sich jetzt ja auch im Fußballstadion und so weiter noch gar nicht gezeigt.
Also alles wie immer.
Genau, eigentlich hat sich nichts geändert.
Hat sich nicht viel geändert. Nur, dass halt morgen, dann ja, genau. Das war ein Scherz,
Nein, und es ist tatsächlich so, eigentlich sollte er jetzt verabschiedet werden beim Spiel in Hamburg.
Hat aber keine Zeit, in Miami Beach.
Er musste mit Roberto Di Matteo noch ein Schälchen drin nehmen. Er hat gesagt, ich kann mich jetzt hier nicht losreißen.
Roberto Di Matteo ist jetzt der Chef des Auffangbeckens. Vorsitzender des internationalen Trainerauffangbeckens.
Es sind alleine in diesem Podcast heute schon Namen gefallen. Favre, der schwimmt da mit Sicherheit auch mal vorbei mit einem Bötchen auf ein Glas Rotwein.
Ja, absolut.
So, ne?
Ja.
Aber um nochmal auf Jogi zurückzukommen, er wird nicht verabschiedet. Hier in Stuttgart wurde er es ja auch noch nicht. Da war es auf seinen Wunsch hin, weil er gesagt hat, die Bühne gehört Hansi Flick. Fand ich eine gute Geste von ihm.
Ja.
In Hamburg hat es jetzt, glaube ich, nochmal Corona-Gründe auch gehabt.
Ja.
Und es soll jetzt im November in Wolfsburg beim Knaller gegen Liechtenstein passieren.
Das finde ich, ist ein würdiger Rahmen.
Wo ich dann denke,
Wolfsburg gegen Liechtenstein.
Aber jetzt wirklich, schlimmer geht's
nicht mehr. Wirklich. Dann sag doch, wir machen einen großen Rahmen. Gesponnen. Nations League Juni nächstes Jahr. Die Gegner Portugal. Ausverkauftes Haus im Westfalenstadion. Große Bühne. Danke, Jogi. Fanclub, Nationalmannschaft. Einmal quer über die Gegner. Danke, 2014. Hier ist nochmal der Pokal. In einem halben Jahr ist es soweit. So.
Aber jetzt mal ernsthaft, da könnte man drauf kommen, oder? Oder vielleicht auch bei diesen März-Freundschaftsspielen.
Wenn man ein Händchen hat für Stil.
der scheint beim DFB nach wie vor scheint diese Hände fest angebunden zu sein, weil ich bin völlig bei dir. Also
Wolfsburg gegen Liechtenstein, würde ich sagen, ist besser als hintenrum. Also.
Ja, und wahrscheinlich sind sie dann, das kommt noch on top hinzu, sind sie dann jetzt nach den beiden Spielen schon qualifiziert. Also das heißt, es geht auch sportlich um nichts mehr. Denkbar schlechtesten Gegner, sorry, in einer Stadt. So, ich führe das jetzt gar nicht weiter aus. Und da wird jetzt ja
auch. Darum geht's ja gar nicht.
Da wird jetzt ja nicht mal das Stadion halb voll sein. Aber lass es dir auf
der Zunge zergehen. Der WM-Trainer von 2014 wird verabschiedet mit militärischen Ehren in Wolfsburg beim Länderspiel gegen Liechtenstein. Punkt. Pause. Reaktionen abwarten. Gemurmel im Publikum. Und plötzlich sagt einer, genau richtig, so machen wir's. Und plötzlich stehen alle auf und applaudieren. Bravo, in Wolfsburg gegen Liechtenstein.
Das ist es.
Jetzt haben wir's. Dass da nicht sofort einer draufkommt.
Ja, so, und es ist ja nicht nur Jogi Löw, sondern es sind auch noch Urs Siegenthaler und diverse wirklich Leute, die 20, 30 Jahre beim DFB gearbeitet haben und auch einen würdigen Abschied verdient haben. Ja. Ich erinnere mich an das Abschiedsspiel von Schweinsteiger, war in Gladbach gegen Finnland. Da wurde der Oberrang abgehangen, weil so wenig Zuschauer kamen, in einem November, versifften Novemberabend, um 20:45, kinderfreundliche Zeit, waren, glaube ich, 28.000 da, 1-1, Schweini sagt Tschüss.
Ja.
Auch da, gerade, weißt du? Also
sagt leise
Servus. Und ja, ich finde es auch nicht so richtig nachvollziehbar, muss ich sagen. Wie sind wir jetzt auf Jogi Löw gekommen?
Ich weiß es nicht. Ich weiß, was macht eigentlich? Letzte Seite im Stern.
Genau, was macht er eigentlich? Und jetzt habe ich den Faden komplett verloren.
Das macht gut.
Weißt du warum? Weil ich gerade auf ein, das könnt ihr euch jetzt nicht vorstellen, aber ich gucke gerade neben Wolf auf ein Bild, was ein riesen überdimensionales Nashorn zeigt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass da eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden ist, aber es ist eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden auf diesem Bild, wo ein kleines Kaninchen auf einem Tisch neben einem großen Nashorn sitzt.
Das ist, siehst du uns zwei.
Exakt.
Du bist das Kaninchen oder das Nashorn?
Ich bin das Kaninchen, du bist das Nashorn, okay. Natürlich.
Zur Sache bitte.
Nächste Woche werden wir dann natürlich wahrscheinlich noch mal tiefer eintauchen in die Materie. Aber es kommt zum absoluten Topspiel der Bundesliga. Bayer Leverkusen gegen Bayern München. Ja. Jetzt mal ernsthaft gefragt. Ich weiß, du sagst es ja eigentlich schon seit Jahr und Tag, aber ist in diesem Jahr was drin für Bayer 04?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, was nichts mit der Qualität von Bayer Leverkusen zu tun hat, mit der vorhandenen Qualität, weil die haben sie schon seit Jahren. Also sie müssen halt einfach beweisen, dass sie es auf Strecke kriegen. Also deshalb grundsätzlich ja, aber die Erfahrung lehrt eher nein. So, und ich bin ja im Sinne der Liga schon fast froh, dass die Bayern mal ein Spiel verloren haben. Weil wenn die hier alles zu Kleinholz und zu Klump geschossen hätten, dann hätte man ja nur wahrhaftig darüber nachdenken müssen, ob man nicht den Modus in irgendeiner Form verändert. Also ob man nicht.
Also meinst du ernst, sehe ich deinen Gesichtsausdruck?
Ja, in der Playoff-Konstellation wechselt. Ich habe das Thema auch noch nicht ganz vom Tisch. Vielleicht reden wir im März oder April nochmal drüber, wenn es dann wieder 10 Punkte sind oder auch nicht. Aber es lässt mich zumindest glauben, dass auch die Bayern fehlbar sind. Und jetzt bin ich gespannt, auch das Dortmund-Duell, was ja dann Anfang Dezember vor der Tür steht. So gesehen war das der Bayern-Sieg in Leipzig war schon ein Stück weit desillusionierend. Mhm. Auch für mich, weil ich schon gedacht habe, also Leipzig ist eine Mannschaft, die
näher dran ist irgendwie, oder?
Ja, die näher dran ist. Und dass sie so weit weg sind, das war überraschend. Und so wie die Bayern den Supercup bestritten haben, da waren wir aber noch früh im Jahr. Also das reicht noch nicht, also um halt wirklich repräsentativ zu sein. Leverkusen wird schon interessant. Also das wirklich. Grundsätzlich glaube ich, dass Leverkusen seit Jahren schon die Qualität hat, um den Titel mitzuspielen. Die Erfahrung lehrt, dass sie dann halt gerade auch in so einem Spiel vielleicht sogar ganz gut aussehen und gar nicht so weit weg scheinen, aber dann eine Woche später gegen Augsburg, Mainz, Bielefeld, Köln, whatever, dann völlig überraschend Punkte lassen und keiner weiß, wo es herkommt und jeder weiß, wo es hinführt.
Oder so wie im letzten Jahr, ne, wo sie da gegen Bayern eigentlich 85 Minuten super spielen
machen, letztes Jahr,
und sich das mit dem Arsch einreißen.
Wirklich, wenn wir den, wenn wir den Podcast vor diesem letzten Spieltag der Hinrunde oder des Kalenderjahres, ja, so muss man es ja richtigerweise sagen, wenn wir den nochmal auf Wiedervorlage holen, das war genau die gleiche Nummer. Und dann verlieren sie dieses Spiel in der Nachspielzeit unglücklich und es ist aber im Grunde ist nichts passiert, sondern sie haben eigentlich bewiesen, dass sie über 90 Minuten ein den Bayern ebenbürtiger Gegner sind.
Und 4 Wochen später waren es 10 Punkte Rückstand.
Richtig. Und 4 Wochen später hast du dich gefragt, also geht's überhaupt im Europapokal weiter im Sommer?
Genau.
Oder eher nicht? Deshalb bin ich bei Leverkusen, mittlerweile aus Tradition einfach vorsichtig.
Bei Leverkusen ist noch ein Spieler dabei, der damals diesen folgenschweren Fehler gemacht hat, nämlich Jonathan Tah, der auch so einer ist. Lass uns noch vielleicht am Ende kurz über die Jungs reden, weil das finde ich auch noch ein spannendes Thema, die bei Yogi immer wieder mal dazugehört haben, ohne dass sie jetzt immer dabei waren. Ja. Und die jetzt, glaube ich, unter Hansi Flick, auch wenn er den Satz, ich weiß, immer gesagt hat, jeder und so weiter, ne?
Ja.
Die dann, glaube ich, nicht mehr auftauchen werden. Und dazu zähle ich Tah, dazu zähle ich auch Draxler, Brandt. Das ist natürlich schon, das sind natürlich Namen, von denen du erwartet hast, die könnten da irgendwann mal mit
da, dem großen Pokal stehen. Da muss man, glaube ich, schon unterscheiden. Also bei Draxler und Brandt ist es einfach so, dass sie auf Positionen spielen, wo die Konkurrenzsituation enorm groß ist.
War aber vorher auch so, ne?
In ganz vielen anderen Nationen wären beide, glaube ich, Nationalspieler und auch als solche gesetzt. Das ist einfach der extrem hohen Qualität geschuldet. Und Flick sortiert dann neu. Und das ist sein gutes Recht als Bundestrainer, weil er wird sich dann am Ende dafür rechtfertigen müssen, wenn es gut geht. Und er wird sich dafür feiern lassen können, wenn es gut geht. Er wird sich rechtfertigen müssen, wenn es nicht gut geht. Und er wird sich feiern lassen, wenn es gut geht. Also wenn das so aufgeht. Bei Tah sehe ich es ein bisschen anders, weil er, glaube ich, schon zu den wahrscheinlich 6, 7 besten Innenverteidigern dieses Landes zählt. Er hat jetzt im Moment einfach zu viele sehr gute, fitte vor sich.
Aber er hat Schlotterbeck jetzt zum Beispiel mit dabei und so. Da wäre ja jetzt so rein von der Wahrnehmung her, oder?
Schlotterbeck ist, glaube ich, zum Sehen einfach. Also ist einfach mal Look and Feel. Ja, wie sagt man so schön in der Mode? Look and Feel. auch für Hansi Flick. Das ist dann halt so eine Idee, die er hat.
Und Raum da fällt, ähnlich.
Da, wie?
Raum.
Raum ähnlich, ja, genau. Ja. Und da fällt dann Tah erstmal hinten unter. Aber wenn man jetzt von der reinen Qualität sich das anguckt, finde ich, gehört Tah da immer noch mit dazu. Aber wenn du halt natürlich 4 Top-Leute hast, also er lässt ja auch Hummels beispielsweise weg, weil er einfach sagt, er hat 3 Gesetzte und dann kann er noch 1, 2 für die Perspektive mitnehmen.
Ja, und er hat, und Boateng haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ja, ne? Mit dem er auch telefoniert hat, offenbar, und auch jetzt nochmal erwähnt hat, dass er den nicht abgeschrieben hat, er bei Lyon da wieder.
Und ich sag's ja, wenn irgendwann Knappheit herrscht, bei Boateng weiß er, auf den kann ich mich verlassen. Also das wäre dann vielleicht kurz vor knapp, das wäre so der Last-Minute-Anruf.
Ja.
Sagte, kannst du, willst du, komm.
Aber dann höre ich das bei dir raus, dass du so siehst, Tah hast du nicht abgehakt, die anderen schon.
Die anderen was?
Die anderen siehst du nicht, dass die auch, dass die nicht nochmal zurückkommen. Also Draxler.
Ja, also wenn da auf den Positionen nicht Brutales passiert. Also dafür hat Brandt, fand ich, auch zu wenig konstant gespielt in den letzten Jahren.
Das ist immer so, zeigt seine genialer Fußballer.
Draxler auch. Bei Draxler wäre es, glaube ich, nochmal was anderes, wenn man den so im Wochenrhythmus in der Bundesliga sehen würde.
Andererseits kriegt er auch immer seine Einsatzminuten in diesem Star
Klar, und was seine das Tore. Für sich genommen, das ist ein super Fußballer. Ja. Also ist er wirklich ein super Fußballer. Nur in dem Ensemble säuft er halt ab, weil in dem Ensemble geht's Messi, ja, nein. Neymar, ja, nein. Mbappé, ja, nein. Ramos, ja, nein. Und dann siehst du, ach, da bin ich, der Draxler hat ja auch gespielt. Das ist ja geil. Ja. Also,
würdest du sagen, jetzt ich mache nochmal einen Zeitsprung zurück in dem Fall, weil ich das vorhin vergessen habe, muss ich schändlicherweise.
Ja, weil du auf einem Büffel geguckt
hast. Ich aufs Nashorn. Aufs Nashorn. Das lenkt mich total ab. Du guckst vor eine weiße Wand. Ich gucke auf das Nashorn.
Ja.
Moukoko im Sommer vielleicht ein Wechsel eine Option wäre?
Ich glaube nicht, dass Solomon den verkauft.
Aber ausleihen.
Das möglicherweise, ja.
Findest du es eine spannende Idee zu sagen, wenn, sagen wir mal, wir gehen mal jetzt einfach davon aus, Haaland bleibt. Ist es dann für ihn optimal, weil er weiter, wie du sagst, im Schatten von Haaland mitwachsen kann?
Ich würde es optimal finden.
Wenn er da bleibt?
Ja. Mhm. Also, wenn Haaland da bleibt. Wenn Haaland geht, wird die Situation sowieso ja neu bewertet.
Aber dann kann Moukoko ja nicht der Haaland
nachfolgen. Nein. Ja. Das wird ja auch nicht sein. Ja. Also, die suchen dann einfach einen bauähnlichen Spieler zu Haaland. Und Moukoko soll weiter wachsen. Ich glaube, dass das auch die Strategie ist, die verfolgen jetzt mittlerweile. Und die finde ich, genau richtig. Meine Meinung.
Also deine Meinung eher nicht ausleihen. Aus BVB.
Weil dann musst du halt aus Spielersicht, musst du halt sagen, macht das Sinn? Und wenn ja, wohin? Also ich glaube, dass es wenig Sinn macht, ihn zu einem Zweitligisten beispielsweise auszuleihen.
Weil er zu gut ist?
Ja, weil
oder
das,
weil das, alles
das,
sich auf
das, das hilft, glaube ich, nicht. Also das hilft ihm auch, glaube ich, nicht.
Weil sich alles auf ihn fokussiert.
Ja, also relativ viel. Weil, also spinn mal rum, wo könnte man ihn denn hinwechseln in der zweiten Liga? Oder siehst du einen ambitionierten Erstligisten, ja. das vielleicht noch eher.
Genau.
Das würde ich dann auch sagen, mit einem Club, der so gesichertes Mittelfeld, wo er einfach ja sich noch so ein bisschen
keine Ahnung, ich sag jetzt mal, ohne dass ich jetzt im Detail beurteilen kann, weil das ist ja noch Zukunftsmusik und eine Spinnerei oder Spielerei aktuell, aber ich sag jetzt mal in der Kategorie Union, Hoffenheim, vielleicht sogar Köln.
Ja. Hoffenheim war immer ein gutes
Sprungbrett. Sprungbrett. für alle möglichen. Ne?
Ja.
Jetzt haben die natürlich mit Kramaric da vorne auch einen, der an dem er wahrscheinlich noch
nicht vorbeigeht. Ja, aber durchsetzen muss er sich ja eben. So oder so. Also das ist ja, es ist ja nur die Frage, kriegt er bei einem, und diese Frage muss der Spieler beantworten und muss vor allen Dingen auch der Verein beantworten, kriegt er bei einem anderen Bundesligisten wirklich mehr Einsatzminuten? Also bringt ihm das weiter? Wenn du den Eindruck hast, es würde ihn nicht weiterbringen, dann behältst du ihn besser bei dir, weil dann kannst du die Entwicklung selbst steuern.
Also Beispiel Hoffenheim wäre dann in dem Fall jetzt sogar eher schlecht, weil man wahrscheinlich sagt, okay, die haben mit Kramaric einen, der auch immer gesetzt ist.
Ja.
Das heißt, der spielt da am Ende gar nicht mehr als bei uns. Also dann lassen wir doch lieber hier und der trainiert mit
und
uns.
Und dann zweite Liga halte ich für eher keine so gute Idee.
Hier beim HSV. Ich meine, er kommt aus Hamburg.
Ja.
Pauli, wenn Pauli hochgeht.
Ja.
Kann er zusammen, also wäre auf jeden Fall eine Traumbilderbuchgeschichte, ne? Moukoko wieder, wo er mit 12, glaube ich, damals die ersten 400 Tore in einer Saison geschossen hat. die steigen jetzt auf und er, hier, wir sind, wie weit sind wir weg hier vom Millantor?
Einen Steinwurf.
Einen sogenannten Steinwurf weit weg. Ja, also fände ich eine schöne Geschichte und würde ich begrüßen. Wolf, wir sind schon wieder in der Nachspielzeit angekommen.
Ja. Nächste Woche sehen wir uns nicht mehr.
Nächste Woche sehen wir uns.
Ich denke an den kleinen Hasen.
Nimm den mit. Ich glaube, ich kaufe das Bild einfach. Kostet wahrscheinlich 8.000 Euro.
Es ist ein sehr teures Bild.
Und ist auch sehr, sehr, ein sehr buntes Bild
ein
vor allen
buntes,
Dingen.
Ein buntes, teures Bild.
Das Nashorn ist übrigens ein Kuchen. Das wollte ich auch noch
dazu. Ich habe mich heute für dieses Zimmer entschieden. Es gibt auch andere Zimmer, da hängen so Schweinkrambilder.
Damit wolltest du nichts zu tun haben, verständlicherweise.
Lieber Nashorn, Hase, Kuchen.
Wolf, ich bedanke mich. Es war mir eine Ehre, das in körperlicher Nähe zu dir umzusetzen. Und heute Abend werden wir in körperlicher Nähe verweilen.
Ja, eng tanzen.
Eng tanzen.
Ja.
Wir werden euch in der nächsten Ausgabe von einer Halbzeit mit darüber berichten. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, folgt uns auf Instagram eine Halbzeit mit. Schickt uns gerne wieder Intros. Es sind jetzt ein paar wieder eingetrudelt. Wir werden noch ein bisschen sammeln an einehalbzeitmit@rnd.de oder auch über unsere Insta-Seite. Und denkt dran, nicht zu wählen für den Vogel des Jahres.
Verweigert die Wahl zum Vogel des Jahres. So lange, bis der Eisvogel wieder zur Wahl steht. Das war eine Halbzeit mit. Schöne Woche. Sportlich bleiben. Und tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.